Liebe Geschwister, wir haben heute Morgen das Thema, wenn du am Ende bist. Und wir lesen den Propheten Jona Kapitel 2. Wenn du am Ende bist. Die Frage stellt sich auch an dich und an uns. Steht dir vielleicht gerade das Wasser bis zum Hals? Verzagst du inmitten der Krisen, Seuchen und Katastrophen, die wir gerade erleben? Hast du vielleicht eine schwere Krankheit oder Ungewissheit, was beim Arzt herauskommt? Funktioniert dein Leben vielleicht gerade nicht so, wie es sollte, etwa in Ehe, Kindererziehung und Beruf? Oder gibt es irgendwelche andere Nöte in deinem Leben? Dann lauf nicht vor Gott weg, sondern fliehe zum Herrn. Jona war ja weggelaufen, haben wir gehört in Kapitel 1, und kam in große Not, in Todesnot. Wir werden es gleich lesen. Aber in diesem Bauch des großen Fisches, da begann er wieder zu beten. Muss es immer erst so weit kommen, dass wir in tiefer Not sind, bis wir anfangen zu beten? Oder beten wir alle Zeit zum Herrn, wenn es uns gut geht und wenn es uns schlecht geht? Wir Menschen sind ja oft so undankbar. Wenn es uns gut geht, dann klopfen wir uns selber auf die Schulter und sagen, ja, guck mal, was für ein toller Kerl ich bin. Ich habe es ja verdient, dass mir es immer gut geht. Aber sobald es uns schlecht geht, dann geben wir Gott die Schuld. Ich hoffe, dass wir nicht so sind, aber viele Menschen denken und leben und handeln so und beten so, nur in der Not. Ich denke, das ist zu wenig. Natürlich ist es gut, wenn wir dann wenigstens anfangen zu beten. So tut es jetzt auch Jona gleich, wir werden es gleich hören. Aber können wir nicht schon vorher die Beziehung zum Herrn pflegen, ihm gehorchen, ihn lieben? Denn er hat uns so geliebt, dass er seinen Sohn Jesus Christus für uns in den Tod gegeben hat, um uns zu erlösen von aller Sündenbefleckung. Und Jesus ist siegreich auferstanden. Und wir wissen auch, dass gerade das Buch Jona immer wieder von dem Herrn Jesus zitiert wird, auch bezüglich seiner Kreuzigung und Auferstehung. Das werden wir auch noch hören. Aber jetzt lesen wir zuerst Jona selber, Kapitel 2. Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach, aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung überspülte. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, und ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen. Dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Die Wasser umringten mich bis an die Seele, die Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter, die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt von dem Herrn. Und dann geschah es. Und der Herr gebot dem Fisch, und der spie Jona ans Land. Natürlich rankt sich hier vieles um diesen großen Fisch. Die Welt macht sich lustig darüber und sagt, so was gibt es nicht. Es kann keine solchen Ereignisse geben. Der Mensch wäre sofort tot, wenn er von einem Fisch verschluckt wird. Viel Spott hat dieses ausgelöst. Aber ich frage dich, glaubst du, dass Gott die Welt erschaffen hat? Wenn du das glaubst, glaubst du auch, dass Gott einen solchen Fisch erschaffen konnte, der Jona aufgenommen hat und wieder ausgespielt? Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ich habe diesen einfachen kindlichen Glauben, weil bei Gott Allmacht ist, Allwissenheit und Allgüte. Und so sind wir sehr dankbar, dass wir dieses Ereignis, es ist keine Geschichte im Sinne eines Märchens, sondern ein wirkliches historisches Ereignis in der Bibel vorfinden. Dass es historisch ist, wird allein schon durch den Herrn Jesus bestätigt, der das in Matthäus 12 zitiert. Gottes Sohn hat das bestätigt und deshalb lese ich gleich diese, sage ich mal, Parallelstelle im Neuen Testament, damit uns das noch etwas deutlicher wird. Matthäus 12, 38 bis 42. Der Herr Jesus ist dann wieder einmal im Gespräch, man kann sagen auch in der Diskussion mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Und da lesen wir Folgendes. Da antworteten etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen: Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Er aber erwiderte und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen, nämlich Jesus Christus, 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Das werden wir in Kapitel 3 dann hören. Und siehe, sagt Jesus weiter, hier ist einer, der größer ist als Jona, nämlich er selber. Die Königin des Südens wird im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und wird es verurteilen, denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Salomo. Wir sehen, wie der Herr Jesus das als Beispiel heranzieht für seine Kreuzigung, für seine Grablegung und auch die siegreiche Auferstehung. Wenn wir gleich einmal auf diese 3 Tage und 3 Nächte eingehen. Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch dieses Fisches. Ich werde gleich noch zu dem Fisch einiges sagen. Dann müssen wir auch sehen, der Herr Jesus, er war ja am Karfreitag gekreuzigt worden, ist am ersten Tag der Woche, am heutigen Sonntag, auferstanden. Am Schabbat praktisch hat er im Bauch der Erde geruht. Wenn man streng nimmt, war er 2 Nächte begraben. Aber ich lese dazu mal eine Erklärung von John MacArthur in der Studienbibel zu dieser Stelle, Matthäus 12, Vers 40, die hier sehr wichtig ist, dass wir das nicht mit falschen Maßstäben beurteilen. Denn die Bibel hat keine Widersprüche. MacArthur schreibt hier sehr treffend Folgendes. Das ist hier ein Zitat aus Jona 2, Vers 1. Diese Ausdrucksweise wurde gewöhnlich gewählt, also 3 Tage und 3 Nächte, wenn man die prophetische Bedeutung einer Zeitspanne unterstreichen wollte. Ein Ausdruck wie 40 Tage und 40 Nächte kann manchmal lediglich eine Dauer von mehr als einem Monat bezeichnen. 3 Tage und 3 Nächte war eine nachdrückliche Art, 3 Tage zu sagen. Nach jüdischer Zählweise verstand man darunter eine Zeitspanne, die mindestens Teile von 3 Tagen umfasste. Also mindestens Teile von 3 Tagen umfasste. Da wurde also jeder Tag, der tangiert war, von dieser Zählung wurde schon mitgezählt. Wenn Christus also an einem Freitag gekreuzigt wurde und am ersten Wochentag auferstand, würde das nach hebräischer Zählweise 3 Tage und 3 Nächte ergeben. Einige haben aufwendige Berechnungen erstellt, um nachzuweisen, Christus sei an einem Mittwoch oder Donnerstag gestorben, weil sie meinen, so müsse man die buchstäbliche Bedeutung dieser Worte verteidigen. Aber das ist an den Haaren herbeigezogen. Der damalige Sprachgebrauch braucht diese Sorte Erklärung nicht. Zitat Ende, John MacArthur. Das ist also diese Bedeutung, wenn sobald 3 Tage überhaupt im Spiel sind, kann diese hebräisch feststehende Formulierung 3 Tage und 3 Nächte gebraucht werden. Also von daher gehen wir davon aus, auch dass bei Jona auch so ähnlich war wie beim Herrn Jesus, ob es jetzt 2,5 Tage waren oder genau 3, das ist nicht so entscheidend. Es war jedenfalls ein Zeitraum, wo man sagen muss, entweder ist Jona wirklich tot gewesen und wieder auferweckt worden durch den Herrn, oder er hat dieses überlebt. Ich gehe von Letzterem aus, denn wir werden gleich hören, es gibt tatsächlich Fälle, wo Menschen in dem Fall von Pottwalen verschluckt worden waren und das überlebt haben, auch in der neueren Zeit. Aber die Frage ist, was war das denn für ein Tier? Denn der Wal ist ja ein Säugetier. Von daher habe ich 3 Erklärungsversuche. Hier steht ja, der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Die erste Möglichkeit ist, es war ein Pottwal. Ein Pottwal ist so groß, dass ein Mensch hier hindurchpasst und auch überleben kann. Die Beispiele werde ich gleich nennen. Die zweite Erklärungsmöglichkeit war, dass es kein Pottwal, kein Säugetier, sondern ein wirklich großer Fisch war, wie wir es heute nicht mehr kennen, eine ausgestorbene Spezies. Wenn man auch bei den Reptilien vergleicht, die Saurier, das sind ja auch viele ausgestorben. Also es könnte in dieser Zeit, die einige Zeit zurückliegt, 2500 Jahre, noch Fische gegeben haben, deren Ausmaße wir heute gar nicht mehr kennen. Das wäre möglich. Oder das Dritte, das ist ein von Gott speziell erschaffener Fisch war, so wie am Anfang der Schöpfung er ja auch geschaffen hat, so wie er wollte. Wir haben auch solch ein einmaliges Beispiel in der Schöpfung beim Stern von Bethlehem, der auch ein einmaliges Wunder war, wo Gott einen speziellen Stern vorausgesandt hat, diesen Weisen aus dem Morgenland. Also die drei Möglichkeiten, entweder ein Pottwal, was allerdings ein Säugetier ist, streng genommen, aber natürlich, man kann sagen, so im Volksmund ist alles, was im Meer lebt, quasi so ein Fisch. Aber ich weiß, dass sich ja Gott nicht irrt, denke ich persönlich eher, es war ein Fisch, entweder ein ausgestorbener oder ein speziell geschaffenes Tier für diesen Fall, dass Gott dieses Wunder getan hat. Gehen wir jetzt trotzdem mal nochmal vom Pottwal aus, was es auch heute noch gibt, damit der heutige Mensch sich das überhaupt vorstellen kann, dass ein Mensch überleben kann im Bauch eines Meereslebewesens, sage ich mal ganz allgemein jetzt. Da gibt es einige Fälle, wo tatsächlich auch Menschen von Pottwalen verschluckt wurden und das überlebt haben in der Neuzeit. Ich zitiere bewusst hier aus einer säkularweltlichen Zeitschrift mit dem Titel Mare. Das ist ein Periodical und die erscheint immer zweimonatlich. Und im Internet habe ich gefunden einen sehr interessanten Artikel von Till Hein in Mare Nummer 115, veröffentlicht im April, Mai 2016. Kann man auch im Internet finden. Wer will, kann es sich kopieren. Und der schreibt in diesem Artikel unter der Überschrift vom Wal verschluckt Folgendes. Ich zitiere. Immer wieder gab es Berichte von Menschen, die von einem Wal verschluckt überlebten. Seither forscht man, ob das möglich ist. Ein riesiger Wal attackiert vor den Falklandinseln das Fangschiff Star of the East. Mit seiner Schwanzflosse fegt er den Matrosen James Bartley, also Bartley mit Y geschrieben, von Bord. Bartley versinkt in den Wellen und taucht nicht wieder auf. Seine Kollegen glauben, er sei ertrunken. Doch als sie den Wal schließlich mit Harpunen erlegen, an Deck hieven und ausnehmen, entdecken sie im Magen etwas zusammengekrümmtes, das sporadische Lebenszeichen von sich gibt. So berichtet die New York Times am 22. November 1896. Also recht nah an unserer Zeit ist das passiert. Es ist der vermisste Seemann, bewusstlos, aber noch am Leben. 36 Stunden habe James Bartley im Inneren des Wals verbracht. Die Geschichte klingt bizarr, doch nur zwei Wochen später bringt die New York Times einen weiteren Artikel über ein ähnliches Ereignis. Diesmal sollen sogar zwei Männer vorübergehend von einem Meeressäuger verschluckt worden sein. Können Menschen tatsächlich den Aufenthalt im Magen eines Wals überstehen? Zitiere weiter, was der Till Hein in dem Magazin Mare schreibt. Der britische Gelehrte Ambrose Wilson geschrieben, war in den 1920er Jahren überzeugt, dass das Überleben im Magen eines Wals möglich sei. Denn Wal sei nicht gleich Wal. Durch den Schlund des Bartenwals etwa passe nichts, das größer als eine Grapefruit sei. Pottwale dagegen seien bestens ausgestattet, um einen Menschen zu verschlingen. Und ein Vertreter dieser Spezies sei es auch gewesen, der Jonah in seinem Bauch Asyl gewährt habe, ein bis zu 18 Meter langes und 15 Tonnen schweres Tier, Vorbild für Herman Melvilles Moby Dick. Pottwale sind die größten Raubtiere der Welt. Sie können 3000 Meter tief tauchen und verschlingen bis zu 1,5 Tonnen Nahrung am Tag. Ja, Professor Wilson bezieht sich in seiner Studie, ich zitiere weiter, nicht nur auf den Fall Bartley, über den neben der New York Times unter anderem auch das Aberdeen Journal und der Dundee Evening Telegraph aus Schottland sowie das Derry Journal aus Nordirland berichtet haben. Er verweist auch auf einen Augenzeugenbericht aus dem Jahr 1771. Ein Pottwal soll in der Südsee ein Walfangboot in zwei gebissen, einen Matrosen verschlungen und in die Tiefe gerissen haben. Der Seemann scheint dem Meeressäuger allerdings nicht geschmeckt zu haben. Als er wieder auftauchte, habe er sein Opfer sehr zerkratzt, aber nicht ernsthaft verwundet, auf die im Wasser treibenden Trümmer des Bootes ausgespuckt. Doch können Wale wirklich ganze Menschen verschlucken? Ernähren sich diese Tiere nicht von Grill? Zitiere weiter. Ambrose Wilson liegt richtig, zeigt die jüngere Forschung. Zwar fressen Bartenwale wie der Finnwal, der Buckelwal oder der Blauwal in der Tat vor allem Grill, K-R-I-L-L, der wie lebender Staub im Meer umherwuselt. Mit ihrem riesigen Kamm aus feinen Hornplatten, den sogenannten Barten, filtern sie diese Kleinstlebewesen aus dem Wasser. Ihre Speiseröhre ist eng. Grapefruit hin oder her, ein Mensch würde niemals hindurchpassen. Das Maul eines Pottwals aber, im Unterschied zu diesen Bartenwalen und so weiter, also das Maul eines Pottwals aber ist bartenfrei und riesig. Allein der Kopf macht bei diesem Giganten ein Drittel der Körperlänge aus. Und die geräumige Speiseröhre bietet für einen Seemann locker Platz. Für Wilsons Pottwalthese spricht auch, dass diese Säuger ihre Beute, obwohl sie Zähne haben, am Stück verschlingen. Ich kann es jetzt hier gerade schlecht lesen. Ja, vor den Azoren hat ein langer Riesenkalmar unzerkaut, wurde im Magen eines solchen Wals gefunden. Die säurehaltigen Sekrete, die der Pottwalmagen absondert, zersetzen allerdings mühelos sogar Haie. Das ist das nächste Problem mit den Verdauungssäften, ob der Mensch da nicht verdaut worden wäre. Aber es ist auch interessant, was er jetzt schreibt, dieser Till Hein. Für Jonah seien diese Magensäfte selbstverständlich unangenehm gewesen, räumt Wilson ein. Aber keineswegs tödlich, denn, er zitierte Wilson, der Wal kann nichts Lebendes verdauen, da er ja ansonsten auch seine eigenen Magenwände verdauen würde. Zitat Ende. Von daher ist möglich, dass er tatsächlich da überlebt hat, falls es ein Pottwal war. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit von einem anderen Lebewesen im Meer, einem großen Fisch. Gut, wollen wir offen lassen, was für ein Tier das war. Wichtig ist für uns als Christen, Gott kann natürlich solche Wunder tun, genauso wie er seinen Sohn Jesus Christus aus dem Grab auferwecken konnte oder wie Jesus selber auferstanden ist als der Sohn Gottes aus der Tiefe des Todes im Grab. Und gerade das Buch Jona ist eine Vorausschattung der Auferstehung Jesu Christi. Von daher wirklich ein sehr wichtiges prophetisches Buch, auch wenn es nur 4 Kapitel umfasst. Jetzt wollen wir Vers für Vers hier weitergehen. Also das Entscheidende ist ja jetzt nicht nur dieses Fischwunder, sage ich mal, sondern auch das, was der Jona jetzt im Bauch dieses Fisches erlebt und tut. Er erlebt nämlich in gewissem Sinn eine Umkehr, allerdings leider keine vollkommene Umkehr, wie wir weiter im Verlauf noch hören werden des Buches Jona. Aber immerhin, er wird jetzt bereit sein, den Auftrag Gottes zu erfüllen. Also, der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Und jetzt kommt das Gebet. Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich und du hörtest meine Stimme. Merkt ihr, wie die Anrede von der dritten Person zur zweiten Person übergeht? Er redet: Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn und er erhörte mich und du hörtest meine Stimme. Jetzt geht es in das persönliche, liebevolle Anreden Gottes über. Die Beziehung zu Gott vertieft sich jetzt wieder. Er nähert sich Gott wieder in dieser ausweglos scheinenden Situation im Bauch dieses riesigen Fisches. Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn. Das Wort Drangsal, das heißt auch Beengung, Bedrückung, und das kann man sich im Bauch eines Fisches ja so plastisch vorstellen wie nirgends sonst auf der Welt. Ja, stellt euch vor, ihr werdet im Magen eines Riesenfisches völlig um Dunkelheit umgeben, wo auch Verdauungssäfte und alle möglichen geschluckten Lebewesen darum herum sind, aber offenbar auch genügend Sauerstoff, um zu überleben. Das ist kolossal. Man kann sich ja vorstellen, dass auch seine Haut tangiert wurde, doch auch von den Verdauungssäften. Und wie eindrücklich wird es auch für die Bewohner von Ninive gewesen sein, mit dieser doch angeätzten Haut, wie er da aufgetreten ist. Umso glaubwürdiger war sein Zeugnis, wenn er erzählt hat, ich war verschlungen von einem riesigen Fisch und jetzt stehe ich hier als der Prophet Gottes. Aus dieser Enge und Bedrückung heraus im Bauch des Fisches betete er jetzt und rief zum Herrn Jahwe. Und dann steht hier gleich, und er erhörte mich. Man darf davon ausgehen, dass Jona das im Rückblick alles dann aufgeschrieben hat, aus dem Gedächtnis, was er da gebetet hat. Und er weiß auch schon, dass der Fisch an ins Land speien wird. Diese Erhörung ist ihm schon zuteil geworden. Aus dem Schoß des Totenreiches, des Scheol, schrie ich und du hörtest meine Stimme. Das ist wirklich, ja, praktisch normalerweise der Tod, Aber Gott hat ihm noch einmal Gnade geschenkt, den Auftrag doch noch auszuführen. Du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Wenn man weiß, dass zum Beispiel Pottwale bis zu 3000 Meter tief tauchen können, dann ist es nochmal bedrohlicher. Stellt euch vor, dieser Druck, der natürlich durch die Masse des Wals im Bauch abgehalten wurde, trotzdem war diese Tiefe sicherlich zu spüren. Kein Mensch würde das überleben mit seinem Körper, aber im Bauch des Wales war das möglich, auch dieses Tauchen zu überleben, wie ein Schutzraum, der um ihn herum war. Aber es muss trotzdem eine ungeheure Last gewesen sein, dieser Wasserdruck. Ich weiß nicht, ob er das im Bauch des Fisches spürt, ich habe es noch nie erlebt, aber schön stelle ich mir das nicht vor. Interessant übrigens, dass hier immer wieder Parallelen zu Psalmen auftauchen. Man spricht ja hier auch vom Psalm des Jonas, den er hier betet. Er hat sich vielleicht an die Davidspsalmen erinnert, hat die jetzt gebetet. Es gibt hier manche Parallelen, Ähnlichkeiten. Und es ist etwa Psalm 116, Psalm 88, Psalm 32, Psalm 69, Psalm 31, mal jetzt bunt durcheinander gesagt, so ungefähr in dieser Reihenfolge auch. Und ich will einfach mal als Parallelstelle etwas lesen aus Psalm 116. Psalm 116. Nicht alle Verse, aber da sehen wir Parallelen zu diesem Gebet des Jonas. Da heißt es ab Vers 3, die Fesseln des Todes umfingen mich und die Ängste des Totenreichs trafen mich. Ich kam in Drangsal, also Bedrängnis und Kummer. Da rief ich den Namen des Herrn an, ach Herr, errette meine Seele. Der Herr ist gnädig und gerecht, ja unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Einfältigen, ich war ganz elend, aber er half mir. Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe, denn der Herr hat dir wohlgetan. Denn du hast meine Seele vom Tod errettet, mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Fall. Ich werde wandeln von dem Herrn im Land der Lebendigen. Psalm 116 oder auch Psalm 88. Psalm 88, da kommen auch die Wogen und die Wasserwogen vor. Auch da nur einige Verse als Parallele zu dem Gebet des Jona. Psalm 88 ab Vers 2, O Gott meines Heils, ich schreie Tag und Nacht vor dir, lass mein Gebet vor dich kommen, neige dein Ohr zu meinem Flehen, denn meine Seele ist gesättigt vom Leiden und mein Leben ist dem Totenreich nahe. Ich werde schon zu denen gerechnet, die in die Grube hinabfahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat. Ich liege unter den Toten, wie den Erschlagenen gleich, die im Grab ruhen, an die du nicht mehr gedenkst und die von deiner Hand abgeschnitten sind. Du hast mich in die unterste Grube gelegt, in die Finsternis, in die Tiefen. Auf mir lastet dein Grimm und du bedrängst mich mit allen deinen Wogen. Und die letzten Verse hier, 17 bis 19. Deine Zorngerichte ergehen über mich, deine Schrecknisse vernichten mich. Sie umgeben mich wie Wasser den ganzen Tag. Sie umringen mich allesamt. Freunde und Gefährten hast du von mir weggetan, meine Vertrauten in die Finsternis. Und das, so ähnlich hören wir jetzt auch bei Jona weiter. Vers 4. Denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte, alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Und ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen. Erstmal so weit. Hier können wir auch sagen, wenn man es jetzt auf die Gegenwart überträgt, hier könnte auch ein Mensch so sprechen, der in der tiefen Depression ist. Also hier nicht in der Tiefe des Meeres im wörtlichen Sinne, aber selber in den Tiefen des Lebens, wie ich am Anfang einige Beispiele genannt habe. Arbeitslosigkeit, Eheprobleme, Depression infolge von Krankheit, Ausweglosigkeit, Angstzustände, vieles, was heute Menschen umgibt, auch inmitten der Corona-Krise, wo sie keinen Ausweg sehen. Wann wird das einmal enden? Werden wir wieder ein normales Leben führen können? Heute ganz besonders fallen viele in Depression. Davon spricht keiner von diesen Krankheiten infolge der ganzen Krisen. Ja, all dieses hat auch Jona erlebt in dieser totalen Finsternis. Und er fühlt sich von Gott, von seinen Augen verstoßen. Und dann kommt mitten in Vers 5 dieses große Dennoch. Und das ist entscheidend. Auch wenn es dir schlecht geht, wenn du in Finsternis, der Todesschatten wandelst, in Depressionen und tiefen Verzweiflungen, Angstzuständen, dass dieses Dennoch des Glaubens feststeht. Dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Das heißt, weiterhin zu Gott zu beten, auf seine Rettung zu hoffen, seine Hilfe zu erwarten. Ich habe das auch im Leben mehrfach erlebt. Ich war dreimal arbeitslos und auch andere Lebenskrisen. Und das ist schon schwer. Man fragt auch, warum lässt Gott das zu? Die Wasser umringen einen, stehen einem bis zum Hals. Und dann ist wichtig, dass man nicht vor Gott wegläuft, sondern sagt, näher mein Herr zu dir. Du weißt, was du für einen Plan mit mir hast. Und wenn es jetzt durch Tiefen geht, ich darf darauf vertrauen, du bist dennoch bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich, so wie es im Psalm 23 steht. Ob ich auch schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und so habe ich auch diese Krisen überlebt und diene dem Herrn weiter. Und ich wünsche das jedem von uns, dass wir nicht aufgeben, sondern seine ausgestreckte Hand festhalten. Ich will fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Das heißt auch ganz konkret, weiterhin in die Versammlungen zu gehen, in die Gottesdienste, das Wort Gottes nicht zu vernachlässigen, weiterhin zu beten, die Bibel zu lesen, sich täglich stärken lassen durch Gottes Wort und Gottes Geist. Gerade in der Depression. Und wenn man vielleicht selber nicht mehr beten kann, dann macht es wie Jona, dann betet Psalmen, diese Psalmgebete. Nicht nur den Psalm 23, es gibt auch viele andere Psalmen, zum Beispiel, was gleich noch kommt, der Psalm 32, als die Seele verschmachten will, ja, aber darauf kommen wir noch etwas später zurück. Die Wasser umringten mich bis an die Seele, steht hier. Sehr interessant, dass auch die Seele hier extra betont wird, nicht nur der Körper, es ist ein seelischer Druck. Die Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt. Meergras im wörtlichen Sinne, ja, er hat es nicht selber gesehen im Bauch des Fisches, aber es war alles um ihn her. Und so ist oft auch bei uns, dass irgendwelche Dinge uns umschlingen wollen, wo wir denken, wir kommen nicht mehr heraus. Aber der Herr Jesus ist Sieger auch über alle dämonischen Mächte, über alle finsteren Mächte, die uns noch mehr herunterziehen wollen. Immer darauf blicken, Jesus ist Sieger, so wie es Gottlieb in Titus in Möttlingen, ganz hier in der Nähe, ausgerufen hat, als sie von den Dämonen frei wurde. Vers 7. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter, die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Also jetzt ist er ganz unten angekommen, praktisch auf den Tiefen des Meeres. Und das kann man sich eben im Bauch dieses Fisches, der sehr tief tauchen kann, am besten vorstellen. Und er hat keinen Ausblick mehr gehabt, nach oben zu kommen. Aber dann wieder dieses Dennoch. Da hast du, Herr mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Deshalb manche Ausleger sagen, er war vielleicht wirklich tot, wurde neu erweckt. Andere sagen, er hat überlebt, indem der Fisch wieder aufgetaucht ist und ihn dann ins Land gespien hat. Wie auch immer, er hat jedenfalls lebendig den Leib des Fisches verlassen und dem Herrn gehorsam gedient danach. Zumindest teilweise. Jona ist ja ein widersprüchlicher Mensch, aber ich bin froh, dass es in der Bibel steht, weil es ein sehr ehrlicher Bericht ist. Kein perfekter Prophet, sondern vielleicht so jemand wie du und ich, der mal stark ist, mal schwach ist. Auch im Glauben gibt es ja Höhen und Tiefen. Dann Vers 8. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Seht ihr, das habe ich am Anfang gesagt. Das ist einerseits doch sehr traurig, dass man erst so lange gewartet hat, bis die Seele verschmachtet und dann erst zum Herrn kommt. Dann erst Buße tut, umkehrt. Und neu anfängt zu beten und zu ringen. Muss es erst so spät sein? Können wir nicht immer in der Beziehung mit dem Herrn sein? Es gab jetzt ein Beispiel in einer Gemeinde, ein junger Mann, der hat gesagt, er will sich jetzt neu bekehren. Er war schon getauft und dann kam er plötzlich auf die Brüder zu in einer Gemeinde und sagte, ich habe 5 Jahre in der Lüge gelebt. Und jetzt halte ich es nicht mehr aus, meine Gebeine sind verschmachtet. Ich habe allen vorgemacht, ich hätte diese gute Arbeit bekommen bei der Firma so und so, aber in Wirklichkeit war ich durch die Prüfung gefallen und habe heimlich Gelegenheitsjobs anderswo gemacht. Ich habe meinen Eltern und meinen Verwandten und der Gemeinde vorgelogen, ich fahre zu dieser guten Arbeitsstelle und jeder freute sich. In Wirklichkeit habe ich irgendwo Hilfsarbeiten gemacht, weil ich die Prüfung gar nicht bestanden hatte. 5 Jahre. Unglaublich, dass das nicht rauskam. Ja, der ist morgens raus und hat gesagt, ich fahre dorthin, aber er fuhr wo ganz anders hin und hat dort gearbeitet. Hat es auch seiner Verlobten vorgemacht und auch die hat es nicht gewusst. Und dann war der Druck so stark in ihm, dass er dann weinend kam zu den Brüdern der Gemeinde und hat gesagt, ich kann das nicht mehr länger aushalten. Ich muss mein Leben jetzt ändern, mich ganz neu bekehren. Ja, er war sogar getauft worden schon als Gläubiger in diesem Zustand. Auch da hat er sich und anderen etwas vorgemacht. Ist das nicht schlimm? Aber wir wollen uns nicht über diesen Menschen stellen, der mir sehr leid tut persönlich und den ich an sich sehr mag, der sehr aufrichtig jetzt ist. Er hat sich wirklich verändert, total, aber 5 Jahre in dieser Lüge gelebt. Und da hat sich das ereignet, was hier im Psalm 32 steht. Das ist ein so wunderbares Gebet. Das möchte ich einfach auch noch mit uns vorlesen, diese Verse, Psalm 32, 1 bis 7. Von David ein Maskil, wohl dem, dessen Übertretung vergeben ist, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Und jetzt kommt das. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand, Gottes Hand, lag schwer auf mir Tag und Nacht, sodass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Und jetzt kommen die Wasser über Jona im nächsten Vers. Darum soll jeder Getreue dich bitten, zu der Zeit, da du zu finden bist, wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Du bist mein Schutz, du behütest mich vor Bedrängnis, du umgibst mich mit Rettungsjubel. Mit Rettungsjubel. Ist das nicht wunderbar? Aber erst, wenn man vor Gott auspackt. Es gibt auch einen anderen Psalm, wo es heißt, Herr, vergib mir auch die verborgenen Sünden. Nicht jede Sünde ist mir bewusst, die ich im Leben getan habe. Wir werden oft schuldig und merken es noch nicht mal an Leuten. Und oft merken wir es und vergessen es wieder und vergessen, dem Herrn das zu bekennen. Deshalb dürfen wir auch beten, Herr, vergib mir auch die verborgenen Sünden, dass ich ganz gereinigt bin. Wir müssen nicht alles im Notizbuch aufschreiben, aber wo uns etwas bewusst ist, da sollten wir es vor Gott und vor den Menschen in Ordnung bringen. Bekennen, wie dieser junge Mann, der nach 5 Jahren ausgepackt hat, ich habe 5 Jahre euch ein völlig anderes Leben vorgelebt, nach außen, als ich in Wirklichkeit geführt habe. Und wie viele jüngere oder ältere Leute führen ein Leben in Sünden, in äußerlichen, weltlichen Vergnügungen und in der Gemeinde machen sie so vor, sie seien die frömmsten Christen. Auch das ist nicht recht vor Gott. Wir sollten ehrlich und aufrichtig sein. Die Sünde nicht einfach laufen lassen, sondern den Herrn um Kraft bitten, dagegen zu kämpfen. Aus eigener Kraft schaffen wir es nicht, aber der Herr kann uns stärken. Wenn wir es einfach so laufen lassen, sagen, ich bin sowieso so schlecht, ja, und das ist dann diese falsche Religion von der billigen Gnade. Ja, Gott vergibt sowieso alles, aber ich mache einfach so weiter wie bisher. Es sollte schon ein Wachstum sein im Glauben. Natürlich sind wir zugleich Sünder und Gerechter, so wie die Reformatoren gesagt haben, weil keiner perfekt ist auf Erden. Wir werden immer noch angefochten von unserer Fleischesnatur. Aber es sollte doch ein wachstümlicher Prozess sein, dass wir in der Heiligung leben. Das heißt, uns immer mehr absondern von dem, was Sünde in der Welt ist, was böse ist. Wir müssen nicht jeden Film anschauen, der uns geistlich von Gott wegzieht. Wir müssen nicht jedes Buch lesen, das uns auf sündige Gedanken bringt. Am besten gar keinen Film, gar kein Buch, das in diese falsche Richtung führt. Es gibt auch gute Bücher und Filme. Aber da muss man schon genau aussuchen. Was tue ich meiner armen Seele an? Was tue ich meinen Kindern an? Wollen wir auch hier wachsam sein? Ja, Vers 8, Jona 2, Vers 8 nochmal. Als meine Seele in mir verschmachtete, da gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Das heißt, zum Thron Gottes ist es dann aufgestiegen. Und jetzt wird nochmal ganz klar gemacht, es gibt den echten Gott, der unser Gebet hört, und es gibt die nichtigen Götzen, die nicht helfen können. Vers 9, die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Vers 10, ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern, was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die meisten Menschen heute kennen leider nicht den einzig wahren lebendigen Gott, sondern laufen irgendwelchen Götzen nach. Ob sich die Buddha-Figuren aus dem Baumarkt in ihrer Wohnung aufstellen, schrecklich, dass das heute überall angeboten wird, oder andere Götzenfiguren, schamanische Dinge, indianische Dinge und was auch immer da verkauft wird, Amulette, Talismane, Horoskope etc. Das ist alles Götzendienst. Das hat nichts mit dem biblischen Glauben und der Rettung zu tun. Die haben keine Gnade, die verlassen ihre Gnade. So wie es auch der Prophet Jesaja in wunderbarer Weise beschrieben hat, das ist so köstlich, wie er das auf das Korn nimmt in einem Spottlied, Jesaja in Kapitel 44, das möchte ich auch ein paar Stellen vorlesen, aber jetzt nur die Verse 14 bis 17. Ich hoffe, ihr kennt diese Stelle, das kann man allen Götzendienern entgegenhalten. Jesaja 44, Abvers 14. Also dieser Kunstschmied, der einen Götzen macht, der fällt sich Zedern, oder auch der Holzschnitzer, Vers 13, der Holzschmied, der macht, hat einen Meißel und hämmert es aus, und der Holzschnitzer, der fällt sich Zedern und nimmt eine Steineiche oder eine Eiche und wälzt sie sich aus unter den Bäumen des Waldes. Er pflanzt eine Pinie und der Regen macht sie groß. Das dient dann dem Menschen als Brennstoff, Holz. Und er nimmt davon und wärmt sich damit, er heizt ein, um damit Brot zu backen. Aber davon macht er auch einen Gott und betet ihn an aus diesem Holz. Er verfertigt sich ein Bild und fällt davor nieder, von diesem Kunstschmied, was der da gegossen hat. Den einen Teil, jetzt wieder beim Holzgötzen, verbrennt er im Feuer, bei dem anderen ist er Fleisch, er brät einen Braten und sättigt sich, erwärmt sich auch daran und spricht, ah, ich habe mich erwärmt, ich spüre das Feuer. Aus dem Rest aber macht er einen Gott, sein Götzenbild. Er kniet davor nieder, vor diesem Holz, ja, verehrt es und fleht zu ihm und spricht, errette mich, denn du bist mein Gott. Wie töricht. Das ist leider auch das Problem im Katholizismus, dass man vor gegossenen oder geschnitzten Bildern niederfällt, anstatt Gott im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade, aber ich will mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Das heißt, jetzt kehrt er um und will wirklich dem Herrn dienen. Jetzt wird er nicht mehr davonlaufen, wenn Gott ihn ruft. Er wird nach Ninive gehen, das gelobt er. Und daraufhin, als er wirklich diese Umkehr dem Herrn gelobt, verheißt Gott ihm die Rettung. Die Rettung kommt von dem Herrn. Vers 10. Der wahre Gottesdienst, liebe Geschwister, steht beschrieben, zum Beispiel im Römerbrief, Kapitel 1 und 2. Auch das können wir kurz aufschlagen. Denn der wahre Gottesdienst ist jetzt nicht einfach sonntags 2 Stunden absitzen in den Kirchen. Heute ist ja oft nur noch eine halbe Stunde wegen Corona, es wird immer weniger statt mehr. Anstatt dass man zu Gott fleht und umkehrt. Und der wahre Gottesdienst allerdings beschränkt sich nicht darauf, sondern das, was wir in Römer 12 lesen. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber, das heißt unser ganzes Wesen und Leben, darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf, man kann auch sagen diesem Zeitgeist an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, eurer Gesinnung, eurer Herzenshaltung, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also ganze Lebenshingabe an den Herrn ist wahre Gottesdienst und Absonderung von dem Zeitgeist, vom Weltgeist, von allem, was Sünde ist in dieser Welt. Die Rettung kommt von dem Herrn, der wahre Gottesdienst. Und Jakobus 2 steht auch, Glaube ohne Werke ist tot. Man kann viele Lippenbekenntnisse über Gott, über Jesus Christus ablegen, aber wenn der Glaube keine Frucht bringt oder Werke des Glaubens, dann ist er tot. Also ein Christ sollte auch erkennbar sein an seiner Nachfolge, an seinem Dienen. Nicht jetzt im Sinne einer Werkgerechtigkeit oder Gesetzesfrömmigkeit, sondern im Sinne einer liebenden Hingabe an den Herrn, der uns auch so geliebt hat, dass er sein Leben selber gegeben hat für uns am Kreuz auf Golgatha. Und dann geschieht das Wunder und der Herr gebot dem Fisch, Gott tut es, nicht der Fisch selber, der Herr gebot dem Fisch, dass der Fisch jetzt etwas tun muss, was Fische nur sehr, sehr, sehr selten tun würden. Der speit den Jona ans Land. Und das ist ein Wunder Gottes. Aber wie gesagt, es geschah schon mehrfach, auch bei diesem Matrosen James Bartley und anderen, dass ein Pottwal solches vollbracht hat, das wieder ausgespuckt, was er nicht so richtig verdauen konnte, was ihm vielleicht auch sich bewegt hat im Bauch. Das hat dem wurde es dann auch übel, dem Fisch, kann man sich vorstellen. Und dann hat er sich übergeben einfach damit. Nicht? So ist es. Wenn ihr was gegessen habt, das ihr nicht gut tut, Entschuldigung, wenn ich sage, dann übergebt ihr euch ja auch. Tut man sogar manchmal einen Finger in den Hals. Und so hat auch dieser Fisch sich von Jona übergeben. Das war nicht sehr angenehm, als er da ans Land gespielt wurde. Da musste er sich sicher erstmal gründlich reinigen von dem, was da alles aus dem Magen noch rauskam. Aber so war das. Er war tief gedemütigt und jetzt war er bereit, Gott zu gehorchen. Zumindest teilweise. Es ist eben Jona. Auch Mose hat nicht in allem ganz gehorcht. Als er zu dem Felsen nur sprechen sollte, dann in der späteren Zeit schon, der Wüstenwanderung, da hat er es gemacht, wie früher, hat draufgeschlagen, wollte das noch verstärken, aber er hätte einfach nur sprechen sollen. Und so, ja, ist keiner von uns perfekt, aber Gott schreibt, Gott sei Dank, auch auf krummen Linien gerade. Er gebraucht auch unperfekte Menschen oder nicht perfekte Menschen wie dich und mich. Und Jona wirkt noch viel Segen, auch wenn er nachher manches wieder zurückrudert. Unbegreiflich, aber es ist so. Ja, also ich fasse zusammen. Gott hat ein Wunder getan, er hat einen großen Fisch gesendet, der Jona verschlungen hat und auch wieder ausgespien. Und im Bauch des Fisches ist Jona zur Umkehr gelangt und hat gebetet und hat dem Herrn versprochen, jetzt will ich dir dienen, ich will den Auftrag ausführen. Und dann gebot der Herr dem Fisch und der spie Jona ans Land. Wir sollten nicht erst dann beten, wenn wir in solchen Nöten oder ähnlichen Nöten geistlich gesehen sind, wo wir ganz unten sind, sondern wirklich schon alle Zeit den Herrn loben und preisen, ihn verherrlichen durch unser Gebet und durch unser Leben. Amen. Ich möchte euch bitten, dass ihr euch erhebt und ich bete mit uns. Allmächtiger, heiliger Gott, bei dir ist kein Ding unmöglich. Und wir freuen uns über das Wunder dieses großen Fisches, das du gewirkt hast. Aber vor allem das Wunder, dass du das Herz von Jona verändert hast, dass er doch den Dienst noch ausgeführt hat. Auch wenn es ein schwieriger Mensch war, wie wir alle das auch immer wieder sind, aber das tröstet uns auch. Und wir danken dir, dass du uns als begnadigte Sünder annimmst und einen Platz bereitet hast in deinem himmlischen Reich. Lob und Preis sei dir gebracht, allmächtiger, heiliger Gott, im Namen deines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Amen.
Amen. Amen.